Lieben Geschwister, ich freue mich sehr, dass ich hier bei euch in Barmbek mal wieder sein kann. Das kommt ja leider nicht so oft vor. Und deswegen ist es für mich immer ein ganz besonderer Tag, wenn ich so bei euch in den Gemeinden sein kann. Ich freue mich, heute Nachmittag mit euch als Jugendlichen noch zusammen sein zu können. Ihr wisst, dass ich Jugendabteilungsleiter für Kinder, Pfadfinder und Jugendarbeit in unserer Vereinigung bin. Und ich möchte euch einfach ein bisschen teilhaben lassen an dem, was mich zurzeit bewegt, was mich beschäftigt. Im letzten Jahr hatten wir ein großes Pfadfinderlager hier in unserer Vereinigung und einer unserer Leiter kam während des Lagers auf die Idee und sagte, Mensch, wie viele Gästekinder haben wir eigentlich auf unseren Pfadfinderlagern? Können wir das nicht irgendwie rausfinden? Wir haben jetzt hier alle zusammen, lass uns doch mal die Leiter fragen, wie viele Gästekinder, Kinder, die sonst nicht zu unserer Gemeinde, zu unseren Gemeinden gehören, auf diesem Lager sind. Und eine Frage an euch, was meint ihr, wie viel Prozent von diesen Kindern sind Gästekinder gewesen? 30%? Okay. 50? 100 wäre toll, ne? Nein, aber das war es leider nicht. 10%. Also 30% war ganz goldrichtig. Wir hatten über 120 Kinder, die sonst normalerweise nicht in unseren Gottesdiensten sitzen. Und wisst ihr, das ist eigentlich etwas total Tolles. Wir erleben so auf dem Pfadfinderlager, dass wir gemeinsam spielen, dass wir Andacht haben, dass wir gemeinsam singen und dass die Kinder unserer Freunde, unserer Kinder, also die Freunde unserer Kinder, dass die einfach da sind, dass sie das einfach mitmachen. Während eines Liedes, wo wir alle ganz kräftig gesungen haben, groß ist unser Gott, Herr der Herrlichkeit, da gucke ich so rüber und sehe, wie die Klassenkameradin von meiner Tochter auch dort steht und dieses Lied singt, die sonst nichts mit Glauben am Hut hat. Wie genial ist das, wenn Kinder Glauben einfach so nebenbei miterleben, mitbekommen. Und ich möchte euch bitten, deswegen erzähle ich euch das, ich möchte euch bitten, dass ihr, wenn wir in diesem Jahr auf unserem Pfadfinderlager wieder zur Himmelfahrt unterwegs sind, dass ihr für uns betet. Dass ihr für die Leiter betet, die ganz, ganz viel Anteil daran haben, dass Kinder Glauben von morgens in der Dusche, vor dem Spiegel stehen, einen Leiter erleben dort, bis abends, bis sie ins Bett gebracht werden, dass sie Christsein einfach hautnah erleben. Und ich bitte euch, dass ihr für diese Leiter betet, dass sie Kraft haben, dass ihr für uns betet, die wir die Verantwortung tragen. Für den Sprecher in diesem Jahr wird Stefan Sieg, der Jugendabteilungsleiter der unserer Division dort sein. Und ich freue mich darauf, wenn ich euch das nächste Mal erzählen kann, was wir in diesem Jahr erlebt haben. Vielen Dank, dass ihr uns unterstützt mit euren Gebeten. Und ich möchte euch bitten, ihr habt Ende des Jahres einen Veranstaltungskalender bekommen. Vielleicht nimmt der eine oder andere ja auch die Möglichkeit wahr und sagt, das ist nicht nur ein Kalender, wo ich gucke, wann was stattfindet, sondern so wie ich das von einem Freund gehört habe, er sagte, weißt du, dieser Kalender, der liegt auf meinem Nachttisch neben meiner Bibel. Nicht, weil er so besonders wichtig ist, sondern weil er sagte, so sehe ich immer, was mein nächstes Gebetsanliegen ist. Das Gesprächsleiterseminar, was jetzt hier an diesem Wochenende stattfindet, steht da drin und ich denke, es ist wichtig, dass wir dafür beten. Dass dort nicht nur Wissen weitergegeben wird, sondern dass dort auch Menschen sind, die bereit sind, sich einzusetzen, dass sie Handwerkszeug an die Hand bekommen. Und dafür möchte ich euch ganz herzlich Danke sagen. Betet also dafür. Ich möchte heute Morgen zur Predigt mit euch einen Text lesen und ich lade euch ein, dass wir das Lukas-Evangelium aufschlagen, dort Lukas 15 und ab Vers 11. Lukas 15, ab Vers 11. Ein Mann hatte zwei Söhne, erzählte Jesus. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt meinen Anteil am Erbe ausbezahlt haben. Da teilte der Vater sein Vermögen unter ihnen auf. Nur wenige Tage später packte der jüngere Sohn alles zusammen, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. In dieser Zeit brach eine große Hungersnot aus. Es ging ihm sehr schlecht. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre. Aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht wert. Aber kann ich nicht als Arbeiter bei dir bleiben? Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Doch der Sohn sagte, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und gebt es meinem Sohn. Bringt ihm auch einen Ring und Sandalen für ihn. Schlachtet das Mastkalb. Wir wollen essen und feiern. Mein Sohn war tot. Jetzt lebt er wieder. Er war verloren. Jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Inzwischen kam der ältere Sohn nach Hause. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von Weitem die Tanzmusik. Erstaunt fragte er einen Knecht, was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er ihm. Dein Vater hat sich so darüber gefreut, dass er das Mastkalb schlachten ließ. Jetzt feiern sie ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und bat, komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter, all die Jahre habe ich mich für dich geschunden. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal hätte richtig feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb schlachten. Sein Vater redete ihm zu. Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Was ich habe, gehört dir. Darum komm, wir haben allen Grund zum Feiern. Denn dein Bruder war tot. Jetzt hat er ein neues Leben begonnen. Er war verloren. Jetzt ist er wiedergefunden. Eine tolle Geschichte, oder? Eine Geschichte, die mich schon in der Kindersabbatschule fasziniert hat, weil sie so unterschiedliche Charaktere hervorbringt. Aber auch eine Geschichte, wenn wir mal die Hand aufs Herz lesen, die wir schon kennen, oder? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich mir biblische Geschichten angucke, die ich kenne, dann schalte ich schnell ab. Wenn ich euch sage, David und Goliath, dann wisst ihr ganz genau, Schwert, Schild, ein Mann fällt um, fertig die Geschichte. Ganz schnell. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns bekannte Geschichten in der Bibel einmal genauer angucken. Weil sie vielleicht gerade deshalb, weil wir sie so gut kennen, etwas beinhaltet, was wir übersehen, was wir überlesen. In einer meiner Lieblingssendungen als Kind, da wird gesungen, wer nicht fragt, bleibt dumm. Ja, die Sendung kennt ihr wahrscheinlich. Eine Sendung, die einfach dazugehört als Kind. Ich habe mal eine Andacht erlebt von jemand, der an einen Bibeltext vorgelesen hatte und an diesen Bibeltext in dieser ganzen Andacht nur Fragen gestellt hat. Ihr braucht keine Angst haben, ich möchte heute Morgen nicht nur Fragen stellen. Aber ich glaube, es hilft uns, Texte besser verstehen zu können. Können wir von Jesus lernen? Mit wem war Jesus zusammen, als er dieses Gleichnis erzählt hat? Warum verbringt Jesus seine Zeit mit Zöllnern und Sündern, mit verrufenen Menschen? Welches Bedürfnis haben diese Menschen gehabt, das Jesus gestillt hat? Wie reagiert Jesus auf Ärger von Schriftgelehrten und Pharisäern? Und warum verwendet Jesus gerade dieses Bild hier an dieser Stelle? Jemand hat mal gesagt, dieses Gleichnis von den verlorenen Söhnen, das ist so das Zentrale dessen, was im Lukas-Evangelium uns begegnet. Diese dieses Gleichnis von den verlorenen Söhnen ist Jesus offensichtlich so wichtig, dass er es sehr ausführlich erzählt. Im Gegensatz zu den Gleichnissen von verlorenen Groschen oder vom verlorenen Schaf. Aber die Frage heute Morgen, die ich mit euch durchdenken möchte, ist die Frage: Was ist deine größte Sehnsucht? Wenn ich so an euch Jugendliche denke, ich glaube, eine eurer größten Sehnsüchte ist zurzeit, das Abi schnell geschafft zu haben, oder ihr habt es teilweise schon hinter euch. Oder wenn ich daran denke, dass junge Menschen die Sehnsucht haben, so schnell wie möglich ihren Führerschein zu machen. Sie setzen alles dran, damit es Realität werden kann. Vielleicht habt ihr die Sehnsucht, einen richtig schönen Urlaub nach einer stressigen Zeit zu erleben. Oder ihr habt die Sehnsucht, an einem ganz besonderen Ort, vielleicht sogar mit ganz besonderen Menschen zu sein. Einmal frei von allen Ansprüchen. Vielleicht sehnt ihr euch danach nach Frieden in eurer Familie, Frieden an eurem Arbeitsplatz, Frieden für die Welt. Vielleicht sehnt ihr euch nach Gott. Aber ich glaube, dass in unserem Glaubensleben so vieles so selbstverständlich geworden ist. Ich weiß nicht, wie lange ihr schon zu Gott dazugehört. Früher hat man ja so gefragt, wie lange ihr schon in der Wahrheit seid. Ich glaube, je länger wir Gott kennen, desto natürlicher ist das, was wir erleben, dass es zu unserem Leben als Christen dazugehört. Ich glaube, wenn ich mit euch reden würde und euch fragen würde, die Bibel, was bedeutet für dich die Bibel, dann würdest du sagen, die Bibel ist Gottes Wort. Ich lese da drin und sie hat eine Bedeutung für mein Leben. Wenn ich fragen würde, was ist der Sabbat, dann würdest du sagen, der siebte Tag, an dem ich in Gottesdienst gehe. Das ist doch ganz klar. Wenn ich über den Tod Jesu dich befragen würde, dann würdest du sagen, Jesus ist für mich gestorben. Auch Dinge, die sonnenklar sind. So wie manchmal Gleichnisse sonnenklar sind, wenn wir sie schon oft gehört haben. Aber trotzdem gibt es viele Selbstverständlichkeiten, die elementar für unser Leben sind. Ich möchte mal euch einladen, dass wir ein Experiment machen. Steht doch mal bitte alle auf. Und eure Aufgabe jetzt an dieser Stelle ist, dass ihr einmal tief einatmet, ja, und nochmal ausatmet. Und jetzt atmet ihr gleich ein und ihr haltet die Luft, solange ihr könnt. Wer nicht mehr kann, setzt sich einfach hin, okay? Meine Achtung. Jetzt kommen schon die Schweißperlen auf die Stirn. Sie haben zusammen gewonnen, jawohl. Ich muss euch sagen, ihr lieben Barmbäcker, ihr seid eine sehr gesunde Gemeinde. So viel Atem, langen Atem hätte ich euch gar nicht zugetraut. Aber ich glaube, uns ist deutlich geworden, zumindest so gegen Ende der Zeit, wo wir gestanden haben, wie wichtig das Atmen für uns ist. Wieso jede Faser unseres Körpers sich danach sehnt, nach frischer Luft, und dass wir wieder einatmen können. Und als ihr euch hingesetzt habt und diesen ersten Atemzug getan habt, da habt ihr gemerkt, das tut gut. Aber ich glaube, genauso ist es auch mit den Dingen, die wir im Glauben so als selbstverständlich ansehen. Dass Jesus für uns gestorben ist, das ist selbstverständlich. Genauso selbstverständlich, wie wir mehrere hundert, ja vielleicht tausend Male am Tag ein- und ausatmen. Und dennoch ist es so essentiell wichtig, dass wir ohne dieses Atmen nicht überleben könnten. Ohne den Tod Jesu am Kreuz würden wir nicht überleben können. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns bewusst machen, wie wichtig es ist, dass Gott uns erlöst hat. Jesus möchte mit diesem Gleichnis uns als Menschen etwas deutlich machen. Im Alten Testament, jetzt muss ich aufpassen, die Dozenten von Friedensau, die sind ja da, aber ich kann glücklicherweise sagen, ich habe auf Marienhöhe studiert, insofern habe ich vielleicht etwas verpasst, was in eurem Unterricht uns als Studenten beigebracht wurde. Im Alten Testament gibt es so ein Prinzip, wo es um die Gerechtigkeit Gottes geht. Und Gerechtigkeit ist ja für uns als Menschen zunächst einmal etwas, wo wir sagen, das findet zwischen Menschen statt. Also wenn ich gerecht zu dir bin, dann bist du auch gerecht zu mir. Oder wenn wir miteinander auskommen wollen, dann ist es wichtig, dass wir miteinander so umgehen, dass wir beide gerecht beurteilt werden. Aber in der Bibel ist es auch so, dass Gerechtigkeit etwas zu tun hat mit meiner Beziehung zu Gott. Dass Gott mir Gerechtigkeit gibt und er auch sich daran messen lässt, ob er Gerechtigkeit gibt. Und als weiteres gehört dazu, dass Gott eben nicht nur daran interessiert ist, wie es uns beiden geht, ihm und mir, sondern Gott ist es auch wichtig, dass er eine Beziehung zum anderen hat. Und wenn dieses Gefüge so gleichwertig ist, wie hier vorne angezeichnet, dann ist Gottes Gerechtigkeit da. Das heißt, wenn ich mich für dich einsetze, dann hat das was mit meiner Beziehung zu Gott zu tun, mit meinem Glauben, mit meiner Überzeugung, dann hat das im Reich Gottes. Und Jesus möchte gerne, dass Menschen in das Reich Gottes kommen, wo gerade diese Gerechtigkeit, wo die gelebt wird. Jesus spricht immer wieder von diesem Reich Gottes. Ich möchte dieses Gleichnis von den beiden verlorenen Söhnen, möchte ich mit euch durchdenken, indem ich uns drei Fragen stelle. Wie komme ich nach Hause? Und diese Frage, die behandelt zunächst einmal den ersten Sohn. Der erste Sohn hat, nachdem er alles in seinem Leben falsch gemacht hat, was er falsch machen konnte, eine große Sehnsucht in seinem Haus, wieder in sein Haus zu kommen, in sein Vaterhaus. Dieser Sohn möchte, dass diese Beziehung, die zwischen ihm und Gott da ist und die diesem Vater da ist, diese Beziehung möchte er wiederherstellen. Sie ist unterbrochen. Und er hat eine Sehnsucht in seinem Herzen, dass er wieder in die Nähe seines Vaters kommt. Sein Vater ist in der Ferne und er sitzt bei den Schweinen. Dieser jüngere Sohn, er hat drei Dinge als Jude getan, die eigentlich unmöglich waren für einen Juden. Das erste, er hat von seinem Vater verlangt, dass er ihm zu Lebzeiten sein Erbe auszahlt. Ein No-Go, wie wir heute sagen würden. Als zweites, er hat sein Geld verschleudert, er ist also nicht verantwortungsvoll damit umgegangen. Und als drittes, er lebt bei den Schweinen. Etwas, was wir uns vielleicht überhaupt nicht vorstellen können. Vielleicht würden wir das heute vergleichen mit einer Situation, wo wir sagen, wir leben vielleicht zusammen auf der Straße mit Ratten und holen uns aus dem gleichen Container das Essen. Etwas, wo wir sagen, das geht nicht, das überschreitet unsere Menschenwürde, dessen, was wir in unserem Leben uns vorstellen können. Aber dieser jüngere Sohn, er ist in diese Situation hineingekommen, an diese Stelle in seinem Leben angekommen, wo er genau das erlebt und wo er sich sagt, ich möchte wieder zurück zu meinem Vater. Nicht als Sohn, sondern als Tagelöhner. Wenigstens im Umfeld meines Vaters leben, wenigstens in der Nähe sein. Nicht zur Familie dazugehören, aber diese Grundversorgung wieder erleben. Ich glaube, dass Sehnsucht in unserem Leben ganz oft unser Handeln bestimmt. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal die Sehnsucht gehabt hast, in der Nähe eines Menschen zu sein. Als meine Frau und ich, wir ganz frisch verliebt waren, da war es so, dass ich in Bielefeld als Pastor angefangen habe und sie war in Darmstadt. Und ich weiß, dass wir oft spät abends ins Auto gestiegen sind, um noch zum anderen hinzufahren. Egal wie spät es war. Uns war es wichtig, einfach in der Nähe des anderen zu sein. Der erste verlorene Sohn entscheidet sich, zurück zu seinem Vater zu gehen. Und er trifft diese Entscheidung. Und ich glaube, der erste Schritt, Sehnsucht in Handeln umzusetzen, ist eine Entscheidung in unserem Herzen. Und dieser erste Sohn, dieser erste verlorene Sohn, hat diese Entscheidung in seinem Leben getroffen. Er hat sich entschieden, zurück zu seinem Vater zu gehen. Ich glaube, dass wir auch, egal wie lange wir Gott kennen, wir in der Situation sind, dass wir in unserem Leben wieder zurück zu Gott kommen müssen. Ich glaube, dass wir das immer wieder erleben. Dass wir unser Leben nicht beschreiben können als eine Gerade, die immer näher zu Gott hinkommt, sondern als ein Leben, was auf und ab geht. Wo wir mal nah bei Gott sind und uns dann wieder entscheiden, noch näher an Gott ranzukommen, weil wir merken, dass wir diese Nähe Gottes in unserem Leben nicht mehr haben. Wir sehen uns danach. Ich glaube, eine Veränderung in unserem Leben dahingehend, dass wir zu Gottes Familie wieder dazugehören, in seiner Nähe sind, geschieht, indem wir eine Sehnsucht in unserem Herzen haben. Eine Sehnsucht, die uns dahin führt, dass wir eine Entscheidung treffen. Die zweite Frage an dieses Gleichnis ist die Frage, wie ist dieser Vater? Ist es ein seniler, alter, trotteliger Mann, der das mit seinem Erbe nicht ganz gecheckt hat? Oder ist es jemand, der bewundernswert ist? Je älter meine eigenen Kinder werden, desto stärker bewundere ich diesen Vater in diesem Gleichnis. Wenn Kinder klein sind, dann kann man noch entscheiden, wohin sie gehen. Man kann sie an der Hand führen, man kann sie begleiten, vielleicht sogar im Kinderwagen fahren und man selber entscheidet, wohin die Kinder gehen. Aber wenn Kinder größer werden, dann bedeutet das, dass wir ihnen immer mehr Freiraum geben. Die Möglichkeit, eigene Entscheidungen zu treffen. Und ihr lieben Jugendlichen, ich sage es euch mal, ich bewundere eure Eltern, die das mehr oder weniger schaffen. Euch Freiraum zu geben, Freiheit zu geben für eigene Handlungen. Und es ist so wichtig, dass ihr diese Freiheit in Anspruch nehmt, dass ihr eigene Entscheidungen trefft. Der Vater in diesem Gleichnis lässt seinen Sohn ziehen und er entscheidet sich dafür, diese Freiheit des Sohnes anzuerkennen. Und der Vater, wie ist es ihm gegangen, als er in diesem Gleichnis vielleicht jeden Tag immer wieder so an die Grenze seines Grundstücks ging und sehnend danach gesucht hat, dass sein Sohn zu sehen ist? Und wie genial muss es gewesen sein, als er dann eines Tages ganz in der Ferne seinen Sohn gesehen hat und er sich damals sein Gewand nahm, es hochzog und seinem Sohn entgegenlief. Damals war Laufen ein absolutes No-Go. Es war nicht erlaubt. Es ziemte sich einfach nicht. Aber dieser Vater, er hatte so eine große Sehnsucht in seinem Herzen, dass er seinen Sohn wiedersehen wollte, dass er sagte, das ist mir ganz egal, was die anderen denken. Ich möchte in der Nähe meines Sohnes sein. Und er rennt auf ihn zu. Er nimmt ihn in den Arm, diesen stinkenden Sohn. Vor ein paar Jahren haben wir ein Himmelfahrtslager gehabt. Und vielleicht entsinnen sich die Jugendlichen und Pfadfinder noch daran, da hatten wir den kleinen Bert und kleinen Benny gehabt, wo klein Benny in einen Misthaufen hineingefallen ist. Und dieser kleine Benny, den ich damals gespielt habe, der hatte wirklich Mist an seinem Körper, an seiner Kleidung. Das war ja nicht das Schlimme. Das Schlimme war eigentlich für den kleinen Bert, der mich nachher am Ende dieses Stückes umarmen musste. Damals, als wir das gemacht haben, da ist mir aufgegangen, wie es diesem Vater gegangen ist, seinen stinkenden, verschwitzten Sohn zu umarmen. Wenn Jesus diese Bilder gebraucht, dann wird für mich Gott an dieser Stelle unendlich groß. Er umarmt ihn nicht nur, sondern er setzt ihn wieder voll als seinen Sohn ein. Er lässt ein Kleid holen, er lässt einen Ring holen, ein Zeichen für Vollmacht und Vertrauenswürdigkeit. Er lässt Schuhe holen, die nur Kinder getragen haben, die eigenen Kinder, Sklaven nicht. Er lässt ein Festmahl herrichten. Der Vater freut sich. Und dann könnte doch dieses Gleichnis zu Ende sein. Aber es geht noch weiter. Es gibt noch diesen zweiten Sohn. Und auch auf diesen zweiten verlorenen Sohn geht der Vater zu. Er geht aus dem Haus heraus und er redet mit diesem Sohn. Und er möchte gern, dass dieser Sohn wieder in sein Haus hineinkommt. Wenn ihr dieses Gleichnis hört, was ihr vielleicht von der Kindersabbatschule an kennt, dann ist doch die Frage, wo kommst du und wo komme ich in diesem Gleichnis vor? Haben wir den Mut, einzutreten in das Haus, wenn wir Gott enttäuscht haben? Wenn wir vielleicht alles in unserem Leben falsch gemacht haben, was wir falsch machen konnten? Und wenn wir diejenigen sind, die immer in Gottes Gegenwart gelebt haben, haben wir den Mut einzutreten, obwohl das, was da passiert, wir nicht verstehen können. Und wir sagen, Herr, wir sind doch immer da gewesen. Wir haben doch in unserem Leben immer alles richtig gemacht. Und jetzt wird für den anderen ein Fest gefeiert. Der ältere Sohn war ein Sohn, der treu war, der gewissenhaft war, dem der Vater sagen konnte, alles, was mir gehört, gehört auch dir. Ein tolles Team. Aber wie sieht deine und meine Beziehung zum Vater aus? Haben wir den Mut, nach Hause zu kommen? Haben wir den Mut, wenn wir etwas in unserem Leben nicht verstehen, einzutreten und dieses Fest bei Gott mitzufeiern? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir, wenn wir dieses Gleichnis lesen, unsere Augen aufmachen und den Blick für unsere Schwester, für unseren Bruder haben. Und vielleicht ist es ja genau das, was Jesus heute Morgen in dein Leben hineinsagen möchte. Dass wir den Vater sehen, das, was er für uns getan hat. Aber dass wir neu lernen müssen, unsere Schwester und unseren Bruder zu sehen. Ich habe euch etwas mitgebracht. Gesine, könntest du mir gerade helfen? Wir versuchen das mal ganz vorsichtig. Ich habe euch etwas mitgebracht, einen festlich gedeckten Tisch. Und ich weiß nicht, ob ihr heute Morgen gefrühstückt habt. Das ist ja jetzt so eine ganz schwierige Zeit vor dem Mittagessen. Vielleicht knurrt euch euer Magen und ihr sagt, wie gerne würde ich jetzt da vorne sitzen. Ja, wir machen es uns noch etwas gemütlich. Ich hoffe, ihr habt keine Feuermelder hier. Und es ist schon, muss ich euch einfach sagen, etwas Besonderes hier zu sitzen. Also mit Brötchen, mit Marmelade, auch leckerem zu trinken. Und vielleicht denkt ihr ja, ich würde da auch gerne sitzen. Aber ihr sitzt nicht hier. Vielleicht möchtet ihr von dieser selbstgemachten Marmelade kosten. Pfirsichmarmelade aus dem Garten meines Schwiegervaters. Und vielleicht denkt ihr, in so ein Brötchen hier vorne, da würde ich auch gerne hineinbeißen. Aber ihr sitzt nicht hier. Er schmeckt einfach vorzüglich. Und eigentlich ist an diesem Tisch alles, was ich so für ein gutes Frühstück brauche. Marmelade, ein gekochtes Ei, Orangensaft, der auch sehr gut schmeckt. Aber ihr sitzt nicht an diesem Tisch. Wer von euch würde gerne hier vorne sitzen? Warum macht ihr das nicht? Ihr entscheidet, also ihr könnt gerne hier vorne Platz nehmen. Ein Platz ist auf alle Fälle hier. Möchtest du nach vorne kommen? Oh, das ist aber nett. Ja, das ist nicht so schön. Ich schwitze ein wenig. Vielen, vielen Dank. Aber hier gegenüber, das ist weit genug weg, da kann man sich hinsetzen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne hier mit mir zusammen essen. Wer möchte? Traut sich jemand? Oh. Nimm Platz. Kaffee habe ich heute Morgen leider nicht. Ein bisschen Milch, ein bisschen Orangensaft. Was kann ich dir anbieten, Hubert?
O-Saft, bitte.
O-Saft.
Danke.
Fühl dich frei, du kannst also alles essen. Es ist alles reine Speise, die hier liegt. Du kannst auch Brötchen essen.
Mal klein.
Ich glaube, jetzt gibt es einige da unten, die gerne mit dir tauschen würden.
Klammern zu.
Die auch Hunger haben. Was hat dich bewogen, hier nach vorne zu kommen? Ich habe mal das Mikrofon.
Vielleicht etwas, was mich auch erinnert an unsere frühe Zeit. Du hast das vorhin mit deiner Frau gesagt. Und als wir so noch ganz jung verheiratet waren, haben wir das eben auch manchmal gemacht. Und ich glaube, viele von euch haben das gemacht, dass man dann einen schön gedeckten Tisch hat und mit aller Ruhe gemeinsam da sitzt, sich unterhält, Zeit füreinander nimmt. Und das, was du die ganze Zeit gesagt hast, was ich interessant finde, du hast immer von den verlorenen Söhnen gesprochen, ganz bewusst. Und wir sprechen eigentlich immer von dem verlorenen Sohn. Und das hat mir zusätzlich zu denken gegeben. Und das fand ich gut und deswegen wollte ich dich auch nicht so hier verloren sitzen lassen.
Ah, das ist sehr nett von dir. Ich glaube, das, was wir beide hier erleben, der Hubert und ich, und fühl dich frei, hier zu essen, dich wohlzufühlen. Ich glaube, das ist ein Bild, was Gott uns und uns als Gemeinde heute mitgeben möchte. Gott hat den Tisch reich gedeckt. Und ich erlebe in meinem Leben oft, dass ich diesen reich gedeckten Tisch sehe und denke, wie toll ist das, wie lecker. Aber ich gehe nicht an diesen Tisch. Und ich entscheide mich vielleicht ganz bewusst, etwas anderes in meinem Leben zu machen. Und dann gehöre ich vielleicht zu diesem ersten verlorenen Sohn, der von Gott weggeht, den Gott nicht interessiert. Vielleicht gehöre ich auch zu dem zweiten verlorenen Sohn, der nämlich jeden Tag an diesem Tisch sitzt, der isst, der sich versorgen lässt von seinem Vater, aber der nicht eine Beziehung zu seinem Vater aufbaut, was Tischgemeinschaft eigentlich zum Ausdruck bringt. Ich glaube, dieses Bild, was ihr seht, wo Hubert und ich hier beide gemeinsam sitzen, ist ein Bild, was uns als Christen oft ausmacht. Und entweder sind wir verloren auf die eine oder andere Art und Weise. Und Jesus lädt uns ein und sagt, kommt zu meinem Tisch, habt Gemeinschaft mit mir, kommt nach Hause. Diese Sehnsucht in deinem Herzen musst du nicht in alle Ewigkeit in deinem Herzen tragen, sondern du kannst eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung, nach Hause zu kommen. Und wisst ihr was? Wenn man hier vorne sitzt und das Essen genießt, dann ist es so für mich, dass ich denke, wenn ich so zu euch schaue, wie schade, dass ihr nicht daran teilnehmen könnt. Dass ihr nicht diese leckeren Mozartkugeln essen könnt.
Die sind sehr gut, ja.
Und wisst ihr was? Manchmal wünschte ich mir, dass wir, wenn wir an diesem Tisch Gottes sitzen, dass wir auch so eine Sehnsucht haben und sagen, wenn wir Menschen sehen, die nichts zu essen haben, keine geistliche Speise haben, wie schön wäre das, wenn die auch an diesem Tisch sitzen würden. Und ich möchte euch entlassen mit diesen beiden Gedanken, mit dem Gedanken, an welcher Stelle entscheidest du, zu Gott zurückzukommen, als der eine oder andere verlorene Sohn? Und wie toll wäre es, wenn dieser Tisch nicht nur für zwei Menschen gedeckt wäre, sondern wenn an diesem Tisch ganz viele sitzen würden. Wenn wir immer einen Stuhl frei hätten für einen Gast. Gott segne euch in der neuen Woche und er lasse euch mit diesem Gedanken nicht los, dass er auf euch wartet. Gott segne euch. Amen.